Berlin Bubble.
Herzlich willkommen zu Berlin Bubble in dieser Woche. Es geht, wer hätte das gedacht, um das Thema Coronavirus. Mein Name ist Egon Huschelt.
Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist.
Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist und arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
So, Corona hat uns im Griff. Selbstständige Künstler, Musiker, Dolmetscher sind stark betroffen. Umsätze und Aufträge brechen weg. Wie geht es euch denn so damit? Was hört ihr so aus eurem Umfeld?
Bei mir ist es so, der BDWI vertritt ja ein ganz breites Branchenspektrum und es ist wirklich von Branche zu Branche unterschiedlich, was die Themen betrifft. Im Bereich Altenpflege, da ist es natürlich so, dass der Betrieb auf Vorlast läuft, dass man irgendwie halt gucken muss, wie man jetzt irgendwie halt mit der Krise umgeht. Das Thema Schutzausrüstung, die noch fehlt, ist wichtig. Da muss irgendwie halt eine Menge passieren, bis hin zu anderen Branchen, ja, wo einfach alles irgendwie halt geschlossen worden ist und wo dann irgendwie halt auch kein Geschäft mehr stattfinden darf. Also zum Beispiel Spielhallen und Aufsteller von sogenannten Geldgewinnspielgeräten. Wie ihr seht, wirklich ein breites Spektrum.
Ich glaube, wer da ja aktuell gerade am meisten drunter leidet, sind wirklich, ja, ich sag mal, einmal hat man natürlich so den klassischen Künstler, Kleinkünstler, wie auch immer, die Leute, die irgendwo auftreten, irgendwelche Selbstständigen, die als Freiberufler arbeiten. Das sind ja eigentlich so die am meisten Betroffenen. Und dann natürlich Leute, die kleine Läden haben, kleine Restaurants, die müssen jetzt alles schließen. Ist ja auch hat ja die Bundesregierung auch erkannt und hat jetzt ein Hilfspaket auf die Beine gestellt, in dem auch nicht nur Kredite drin sind, sondern zumindest teilweise auch Soforthilfen, wo die Betriebe, wo kleine Betriebe dann wirklich, ohne dass sie es zurückzahlen müssen, für die nächsten 3 Monate Geld bekommen können. Allerdings ist das nicht so wahnsinnig viel. Was vielleicht ganz spannend ist und ja auch ein bisschen Teil unserer Diskussion heute, ich habe vor ein paar Tagen mit der Tonja Merz gesprochen. Das ist die Initiatorin der Petition, die gesagt hat, lasst uns doch für 6 Monate testweise das Grundeinkommen einführen. Und sie hat das auch deswegen gemacht, weil sie selber betroffen ist. Also sie betreibt eine Korsettmanufaktur in Berlin, hat 5 Angestellte und sagt halt, sie hat im Moment quasi keine neuen Aufträge, keine Laufkundschaft, gar nichts. Und sie macht sich halt Sorge, dass sie das alles nicht aufrechterhalten kann, solange wie dieser Shutdown jetzt dauert, solange wir alle zu Hause bleiben müssen.
Na gut, die Frage ist natürlich auch, wie lange hält so ein Unternehmen durch, ne? Also wie sieht es auch mit Kosten aus, die im Zweifelsfall irgendwie halt erstmal nicht weiterlaufen? Also es gibt ja irgendwie zum Beispiel die Möglichkeit, Gewerbemieten zu stunden. Es gibt irgendwie das Instrument Kurzarbeit für also betroffene Mitarbeiter. Klar, wobei, wie gesagt, beim Kurzarbeit zahle ich natürlich trotzdem irgendwie als Arbeitgeber auch irgendwie halt einen Anteil.
Na klar, aber es ist immerhin besser als nichts. Und natürlich muss die Wirtschaft geholfen werden. Andererseits, wie oft haben wir schon darauf verlassen, dass der Markt alles regelt und jetzt irgendwie möge so bitte die Bundesregierung für alle tun. Ich finde es völlig richtig, dass ein Teil der Kosten eben als direkte Zuschüsse gezahlt werden. Auch das mit den Darlehen finde ich erstmal in Ordnung und glaube ich, wird uns allen durch diese Zeit so ein bisschen durchhelfen. Was diesen Vorschlag betrifft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich habe mich da ehrlicherweise sehr am Namen gestört, weil ich zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen noch sehr, sehr viele offene Fragen einfach habe. Aber die Idee zu sagen, für die nächste Zeit, während wir in dieser Corona-Situation stecken, dass wir dort die Menschen unterstützen wollen, halte ich jetzt nicht für völlig verkehrt.
Nee, also ich finde auch, dass man da unterstützen soll, ist auf jeden Fall sinnvoll. Was halt klar sein muss, ist, dass wir alle extrem unterschiedlich getroffen sind. Also ich bin Angestellter, ich bin auch nicht in Kurzarbeit geschickt worden bisher. Also ich finanziell merke ich das noch nicht. Es gibt andere Leute, die haben das schon längst gemerkt. Es gibt Leute, die sehen das kommen, dass es sie finanziell trifft. Zum Begriff Grundeinkommen ist es tatsächlich, ich glaube, dass die Initiatoren sich keinen Gefallen tun damit, dass sie es Grundeinkommen nennen und auch, dass sie fordern, dass alle das ausgezahlt kriegen sollen, unabhängig davon, ob sie jetzt oder wie stark sie betroffen sind. Ich glaube, dass das auch, weil ich glaube, es gibt einen sehr, sehr breiten Konsens, dass es Unterstützung nötig ist für diejenigen, die von dieser Krise getroffen sind. Ich glaube aber, es gibt keinen breiten Konsens für ein Grundeinkommen und auch vor allem nicht für eins, das dann an alle ausgezahlt wird. Es wäre, glaube ich, viel einfacher, wenn man eine andere Art des Überbrückungsgeldes fordern würde, gerade für kleine Unternehmen, weil natürlich ein großes Unternehmen, das setzt seine Personalabteilung darauf an, die sagen, hier, klärt das mal mit der Kurzarbeit. Wenn ich jetzt 2 oder 3 Angestellte habe oder 5, dann habe ich das, glaube ich, deutlich schwieriger, mit den Behörden da irgendwie mich klar zu machen und das Ganze irgendwie einzuführen. Insofern, dass man sagt, wir brauchen einfachere und unbürokratischere Lösungen für kleine Betriebe. Auch das ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, einen großen Konsens. Für ein Grundeinkommen, glaube ich, nicht.
Aber ich kann den Schritt trotzdem ein Stück weit strategisch nachvollziehen, weil wir bereits seit Jahrzehnten eine Diskussion zum Thema Grundeinkommen beobachten und weil es dazu auch eine große Community gibt, die das auch mit viel Werf und Interesse und auch großer Zerstrittenheit befolgt. Deswegen, indem ich diesen Begriff Grundeinkommen wähle und auf diesen Zug aufspringe, habe ich natürlich von vornherein irgendwie halt einfach nochmal deutlich mehr Reichweite und einen größeren Wumms, was ja auch darin deutlich wird, dass diese Petition bei change.org innerhalb kürzester Zeit ja irgendwie halt sehr viel Resonanz gefunden hat.
Also was ich als Punkt sehe, ist das Thema Bürokratie. Ich selber bin auch Unternehmer in meiner Freizeit. Und ich habe natürlich das Problem, irgendwie, wenn ich über solche Dinge wie Kurzarbeit nachdenke etc., das sieht mir verdächtig irgendwie mühsam aus. Und zum Beispiel diesen Account bei der Bundesagentur für Arbeit habe ich mit meinem Unternehmen gar nicht. Ich habe mich mal kundig gemacht, was ich tun müsste, um ihn zu bekommen. Und ich bekomme dann eine PIN per Post zugeschickt. Das sind alles Dinge, die mich dann doch so ein bisschen irritiert und verstört haben. Nur bin ich nicht in der Situation, dass ich aktuell ernsthaft darüber nachdenke, aber das klingt mir alles sehr, sehr bürokratisch und für Einzelunternehmen tatsächlich oder für kleine Unternehmen wirklich recht mühsam im Handling. Und ich glaube auch am Ende des Tages Kurzarbeitergeld hilft auf der einen Seite, aber es gibt trotzdem wahnsinnig viele weiterlaufende Kosten, die so ein Unternehmen hat, die auch mit diesen direkten Zuschüssen nur sehr, sehr bedingt gecovert sind. Da kommt schon was auf die Wirtschaft zu, obwohl es diese sehr zu begrüßenden Hilfen gibt.
Ich denke, das ist ja immer das Problem, dass man einerseits sagt, wenn wir die Hilfen zu breit verfügbar machen, dann werden sie missbraucht. Wenn wir sie aber zu schwierig zu beantragen machen, dann kriegen es gerade diejenigen nicht, die es am meisten benötigen. Und das ist, glaube ich, zumindest in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ist das, glaube ich, auch jetzt der Fall oder zumindest eine Gefahr, die besteht. Und deswegen, ich kann auch den Vorstoß gut verstehen mit dem Grundeinkommen. Ich glaube aber, im Gegensatz von dem, was du gesagt hast, Matthias, dass die Leute sich keinen Gefallen damit tun, das Grundeinkommen zu nennen. Weil diejenigen, die für ein Grundeinkommen sind, die waren das auch vorher. Also diese Bewegung besteht ja schon. Aber diejenigen, die dagegen sind, die lassen sich jetzt dadurch viel schwieriger überzeugen, dass es also unbürokratische und vielleicht auch zumindest für den Moment erstmal unüberprüfte Förderungen braucht und man die Überprüfung vielleicht in die Zukunft verschieben müsste oder sowas.
Genau, Stefan, das finde ich nämlich einen spannenden Punkt mit, dass man einfach diese Überprüfung in die Zukunft schiebt. Ich meine, das Geld wird ja nicht auf irgendwelche Schweizer Nummernkonten überwiesen. Der Staat weiß ja, wem er Geld überweist. Hoffentlich auch das Land Berlin. Insofern habe ich da wenig Sorge, dass man es im Nachhinein, es wird ein bisschen mühsam werden, die Bürokratie nachzuholen. Aber ich glaube, das wird man im Nachhinein im Zweifel noch überprüfen können und im Zweifel sich das Geld zurückholen.
Na gut, man hat ja auch auf dieses Verfahren gesetzt, zum Beispiel beim Thema Grundsicherung. Also da hat man ja aus dem Verfahren jetzt einiges an Bürokratie rausgenommen und auch an Überprüfung.
Was Ähnliches wäre eigentlich ganz sinnvoll dass man das auch für die Unternehmen macht, dass man, also gerade für Kleinunternehmer, dass man sagt, von mir aus, man zieht eine Grenze und sagt, bis Jahresumsatz X oder bis Angestelltenzahl X gibt es erstmal, keine Ahnung, könnte man ja vielleicht sogar, das Finanzamt weiß ja, wie viel Steuern im letzten Jahr bezahlt wurden, dass das Finanzamt sagt, okay, du hast so und so viel Umsatz gemacht pro Monat im Schnitt. Wenn du drunter liegst, dann teilst du uns das mit. Du kriegst es erstmal irgendwie ausgeglichen, damit du über die Runden kommst. Und nachher rechnen wir dann ab und sagen, okay, wie viel hast du wirklich an Umsatz verloren? Wie viel davon hast du irgendwie gebraucht? Also sowas, solche Möglichkeiten gäbe es ja durchaus. Das wäre dann halt mal kurzfristig relativ teuer, aber in der aktuellen Nullzinsphase ist es ja nicht so, als würde das einen Staat ruinieren, dann da mal ein bisschen Geld vorzuschießen.
Na gut, und das hätte auch den Vorteil, dass, dass alle, die schwarz gearbeitet haben, irgendwie halt nichts bekommen.
Ja, dann würde gleichzeitig dann natürlich Leute genau belohnen, die steuerehrlich waren, da hast du recht.
Sehr gut, dann lassen wir mal kurz noch einen anderen Aspekt eingehen. Was mich irgendwie fasziniert hat, war, die Höhe der Zuschüsse sind von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich. Der Föderalismus schlägt also wieder zu. Wie seht ihr das?
Ich sehe das positiv. Ja. Wir haben zum einen ein Paket des Bundes und letztendlich jedes Land hat selber irgendwie halt die Möglichkeit, noch eigene Maßnahmen aufzulegen. Und im besten Falle setzt sich dann auch irgendwie halt das durch, was in einzelnen Ländern irgendwie halt besonders gut funktioniert. Und jedes Land hat ja auch eine andere Unternehmensinfrastruktur.
Lass mich mal kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Nehmen wir mal an, wir haben die ganze Corona-Krise halbwegs unbeschadet überstanden. Wie kommen wir danach eigentlich wieder in ein vernünftiges Arbeiten zurück?
Ich verstehe nicht ganz die Stoßrichtung deiner Frage. Meinst du jetzt, wie verhindern wir, dass viele Unternehmen pleite gehen und wir erstmal, also dann viele einfach da stehen und gar nicht wissen, wie sie wieder loslegen sollen? Oder meinst du das eher psychologisch, dass wir sagen, wir gewöhnen uns jetzt dran, dass wir zu Hause sitzen und wollen nicht mehr ins Büro?
Nee, das glaube ich nicht, dass Leute nicht mehr ins Büro wollen. Nee, aber tatsächlich irgendwann wird sich dieses ganze Thema, wie wir es auch immer gerade nennen, aber letztendlich dieser Shutdown, wird sich ja immer wieder lockern. Irgendwann wird das Ganze funktionieren. Aber ich glaube, das hat langfristige Auswirkungen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an sowas wie ein Musikfestival. Ich glaube, sowas in Zukunft zu versichern allein wird wahnsinnig schwierig werden. Ich glaube, durch diese Krise sind wir in vielen Bereichen erschüttert. Das ist eher das, worauf meine Frage abzielt.
Ja, das glaube ich schon, dass da einige Dinge neu sortiert werden. Was ich auf der anderen Seite da ja auch ganz spannend finde, ist, also eine Viruspandemie ist ja nichts, wo niemand jemals vor gewarnt hätte. Und die Leute, die davor gewarnt haben, haben eigentlich vor einer viel gefährlicheren Pandemie noch gewarnt. Denn bei allem, was gerade passiert und so schrecklich das ist, die Rate der Menschen, die tatsächlich sterben an dem Virus, ist immer noch niedriger als das, was in den negativen Prognosen der Wissenschaftler genannt wurde, was möglich wäre. Insofern, es ist nicht so, dass das aus dem Himmel gefallen ist. Viele Virologen haben früher gesagt, es ist nicht die Frage, ob sowas passiert, sondern nur wann. Insofern eine Rückversicherung oder eine Versicherung, die nicht zumindest sowas als Option eingeplant hat, wenn sie ihre Verträge gemacht hat, die hat ihren Job dann auch irgendwie nicht richtig gemacht. Ich kann es nicht einschätzen, ob das trotzdem nicht passiert ist. Aber möglich gewesen wäre es, sich darauf auch irgendwie finanziell und versicherungstechnisch vorzubereiten. Ich glaube trotzdem, dass es natürlich, dass wir einige Dinge neu bewerten werden. Und ich bin mal gespannt, was das auch für eine Auswirkung hat auf so Dinge wie Homeoffice, Digitalisierung von Prozessen, Reisen, Dienstreisen, weil das jetzt alles Dinge sind, die ausfallen. Und gerade wenn wir jetzt in eine Wirtschaftsphase kommen, wo viele Unternehmen werden sparen müssen nach diesem Hausarrest, den wir jetzt alle irgendwie haben, das ist ja was, wo man auch super sparen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Gewohnheiten, die wir so in der Wirtschaft oder im Arbeitsleben haben, dass die definitiv auf den Prüfstand kommen.
Na gut, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Menschen auch so schnell wie möglich wieder auf die Straße bekommen. Also, dass letztendlich auch alle Branchen und Dienstleister die Möglichkeit haben, wieder für ihre Kunden da zu sein. Also auch unter gewissen Einschränkungen, seien es irgendwie halt Abstände oder Tests. Aber damit haben wir natürlich schon auch irgendwie halt einen Treiber, dass die Wirtschaft auch wieder anspringt. Also auch im Fall irgendwie halt dieser Dame, die Korsetts verkauft. letztendlich, wenn irgendwie halt ihre Kunden wieder irgendwie halt mehr rauskommen und auch die Möglichkeit haben, bei ihr vorbeizuschauen, um irgendwie halt einen Termin zu machen, dann wird sie auch wieder das ein oder andere Korsett verkaufen.
Na natürlich, also ich glaube nicht, dass es, dass wir uns Dinge abgewöhnen werden, wie durch Einkaufsstraßen laufen oder so. Also wenn es das war, was du meintest, Egon, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Gewohnheiten sich vielleicht ändern und Dinge wie ein Handschlag oder wie das Händewaschen anders gesehen werden in Zukunft. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir auf solche Dinge, also dass wir da wirklich ernsthaft in Gefahr sind, dass es keine Einkaufsstraßen mehr geben wird oder sowas.
Ja, die Einkaufsstraßen sind ja auch nicht in Gefahr, aber was ich sehe, beziehungsweise was ich eben nicht weiß, deswegen habe ich euch nach eurer Meinung gefragt, ist tatsächlich, wie wird das Ganze danach irgendwie aussehen? Wie sehr stark wird sich die Wirtschaft verändert haben? Und natürlich mit dem Punkt mit den Reisen wirst du recht haben, wobei ich immer noch gerne darauf hinweise, dass eben Reisen doch sinnvoll sind, auch wenn man ganz viel per Skype und per Zoom und per sonst was machen kann. Der persönliche Kontakt, das Hallo sagen, sich wirklich kennenlernen, finde ich nach wie vor sehr, sehr essentiell für jede Beziehung. Insofern glaube ich, dass man das auch in Zukunft brauchen wird. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass die Krise auch Dinge verändern wird. Und dass die Krise hat definitiv die Digitalisierung so schnell vorangetrieben, wie wir sonst irgendwie mit all unseren Bedenken und mit all unseren Befürchtungen noch Jahre gebraucht hätten. Und jetzt waren wir gezwungen, haben es gemacht und stellen fest, wir haben es überstanden.
Genau, Digitalisierung tut gar nicht weh.
Genau so.
Naja, es gibt aber ja doch durchaus viele Unternehmen und auch, wie wir jetzt sehen, viele Bildungseinrichtungen, die da einfach überhaupt nicht drauf vorbereitet waren. Also ein Freund von mir ist Berater, der Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Prozesse unterstützt. Und der hat gesagt, der hat jetzt einen Kunden gehabt, die wollten jetzt alle ins Homeoffice schicken und haben dann festgestellt, dass da jeder noch so einen steinalten Desktop-Rechner in seinem Büro stehen hat und mal nicht eben einfach so einen Laptop zuklappen und mit nach Hause nehmen kann. Die haben einfach nicht genug Hardware gehabt, die geeignet war, um im Homeoffice zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass das nicht der einzige Fall ist. Und genauso sehen wir ja auch, dass ganz viele Schulen und ganz viele Universitäten jetzt wahnsinnig improvisieren müssen, um überhaupt irgendwelche Informationen an die Schüler, an die Studierenden zu bekommen.
Gut, aber da gibt es natürlich Lösungen, ne?
Nee, also ich glaube auch, dass das für die Digitalisierung ist das auf jeden Fall ein Beschleuniger. Und der zwingt halt eben solche Unternehmen, solche Einrichtungen, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, was ja erstmal ganz positiv ist. Zeigt aber dann auf der anderen Seite auch natürlich viele Schwächen in der Infrastruktur. Also es haben ja jahrelang immer alle gesagt, ja, es reicht ja irgendwie, was wir hier an Internetzugängen haben und so. Und jetzt haben die großen Streaming-Anbieter erstmal ihre Geschwindigkeit gedrosselt in Europa, weil die Netze das nicht aushalten, weil jetzt alle zu Hause Fernsehen wollen, während sie warten, dass diese Krise vorbeigeht.
Okay, aber sind wir uns eigentlich, dass das tatsächlich eine Extremsituation ist und dass selbst bei normalem Homeoffice, wenn ja nicht irgendwie alle irgendwie von zu Hause aus arbeiten, das durchaus etwas ist, das Netz bisher standgehalten hätte?
Nein, natürlich. Ich sag nur, auch da gibt's ja, könnte das ja vielleicht, wenn wir es mal positiv sehen sollen, Treiber sein, dass wir halt eben sagen, wir müssen dann da doch nicht nur über die Infrastruktur reden, sondern da auch mal investieren. Aber jetzt müssen wir ja erstmal das ganze Geld ausgeben, um unsere Wirtschaft zu retten, was ja eigentlich auch unser Thema war heute.
Klar.
Und wir haben gleichzeitig die Wirtschaft gerettet und wir haben festgestellt, dass die Digitalisierung doch gar nicht so schrecklich ist. Ich finde, das sind zumindest positive Aspekte dieses insgesamt eher unerfreulichen Ereignisses. Liebe Runde, ich danke euch.
Ja,
vielen Dank. Auch.
Das war Berlin Bubble.